Ja, meine Lieben, wir werden anschließen hier an dem, was wir letztens gemacht haben. Wir haben uns beschäftigt damit mit den Entwicklungszuständen, die unserer Erdentwicklung vorangegangen sind, haben uns angesehen, wie die verschiedenen Elemente, also Elemente im Sinne von Wärme, Luft, Wasser und zuletzt das Erdelement entstanden sind auf diesen alten planetarischen Zuständen, nennt sie auch Steiner, er nennt das also planetarische Zustände. Und zugleich sind auch Ätherformen entstanden, beginnend mit dem Wärmeäther, dann mit dem Lichtäther, der erst auf der alten Sonne dazukommt, auf der alten Sonne, dann der Klangäther auf dem alten Mond, der eine starke Ordnungskraft hat, der auch mathematischer Äther genannt wird, also in dem die ganzen Zahlenverhältnisse drinnen sind, also wenn wir heute Naturwissenschaft betreiben und Naturgesetze finden, schauen wir eigentlich so ein bisschen auf den Klangäther hin, weil das sind die Gesetzmäßigkeiten des Klangäthers. Die sind erstmals auf dem alten Mond entstanden, diese Kräfte. Das heißt, da wäre so etwas wie Naturgesetze in unserem Sinn noch gar nicht zu finden gewesen. Das Ganze war noch viel chaotischer, noch viel weniger regelmäßig. Das hängt damit zusammen, dass hinter der ganzen Entwicklung ja letztlich als eigentliche Realität, als eigentliche Wirklichkeit, als eigentliche Wirkkraft geistige Wesenheiten stehen. Die sind die eigentliche Realität. Und die mussten sozusagen lernen, erst mit der Zeit ihre Tätigkeit so miteinander zu koordinieren, so aufeinander abzustimmen, dass wirklich ein gesetzmäßiges Ganzes entsteht. Das ist auch nicht von Anfang an gegeben. Also da beginnt sich das wirklich zu harmonisieren, die Tätigkeit der ganzen geistigen Hierarchien. Und allerdings, es entstehen, wenn der Klang entsteht, entstehen auch die ersten deutlichen Missklänge, weil da langsam dann die luziferischen Wesenheiten sich herausbilden. Es sind zwar auch schon auf den früheren Entwicklungsstufen Wesenheiten, zurückgeblieben, kann man sagen, die dann später zu Widersachern echten werden, also die alemannischen und so weiter sind, wenn wir noch genauer besprechen, aber die greifen in dem Fall noch nicht direkt in die Entwicklung hier ein. Die werden nämlich sehr frühzeitig dann separiert, machen ihre Entwicklung auf einen eigenständigen Himmelskörper durch und stören sozusagen die Hauptentwicklung nicht. Die Hauptentwicklung ist nämlich die, dass hier auf dem alten Saturn, auf der alten Sonne, auch auf dem alten Mond, der Mensch oder beziehungsweise der Vorläufer des Menschen seine Entwicklung durchmacht und dass andere geistige Wesenheiten den Menschen insofern dabei vorausgehen, als immer verschiedene Wesenheiten hier ihr Ich entwickeln. Und eine Wesenheit, die ihr Ich entwickelt, steht sozusagen auf der Menschheitsstufe, kann man sagen. Also wir haben das eh schon öfter besprochen, das sind in dem Fall die Urengel, die heutigen Urengel, die da ihre Menschheitsstufe durchmachen. Wir schreiben uns das vielleicht auch dazu. Die Urengel oder Archai, wie sie auch heißen. Archai, weil sie mit dem Urbeginn zu tun haben, daher werden sie manchmal auch Urbeginne genannt, ist auch eine mögliche Übersetzung. Hier sind es die Erzengel oder Archangeloi. Das sind eigentlich die Boten des Ursprungs, weil da ist das Wort Archai steckt drinnen. Das hängt damit zusammen, dass das Licht die Botschaft vom Anfang bringt. Diese Aufgabe haben besonders die Archangeloi, sind insbesondere sehr stark mit den Lichtelementen so verbunden, wie andererseits die Archai sehr stark mit dem Wärmeelement verbunden sind.
Und kann man bei denen wirklich von einer Menschheitsstufe sprechen, dass sie durchmachen?
Naja,
die Freiheit.
Naja, denke ich, ja. Nein, das ist richtig. Also natürlich nicht Menschheitsstufe in unserem Sinn. Das ist richtig. Also man muss das überhaupt sagen, bei allen diesen Wesenheiten, also vielleicht schauen wir jetzt noch die dritten, die Angeloi, die Engel da dazu am alten Mond. Also die machen hier und jetzt sind es wir als Mensch.
Und wir machen unsere Stufe, Menschheitsstufe, durch unter Erdbedingungen.
Unter Erdbedingungen,
wir
richtig.
Das durch unter Mond, unter Sonne und unter.
Und das sind ganz andere Bedingungen. Ja. Wir können die Freiheit deswegen entwickeln, weil es zum Beispiel mal vor allem das feste Erdelement gibt, das uns also die stärkste Abtrennung ermöglicht. Die stärkste Möglichkeit, uns gegenüberzustellen und Freiheit zu gewinnen. Das haben wir öfter schon besprochen. Freiheit auch in gewisser Weise gegenüber den Hierarchien, die über uns stehen. Also die können uns ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zwangsweise führen, sozusagen. Beziehungsweise tun sie es nicht. Und am ehesten mischen sie noch die Widersachermächte hinein. Die sind nicht immer so respektvoll und hindern uns daher an der Freiheit. Aber die Hierarchien über uns lassen uns frei. Wir sind mit der Erde auch in einen Bereich gekommen, der in gewisser Weise, aus einer gewissen Perspektive betrachtet, der geistfernste Ort des ganzen Kosmos ist. Wir werden das noch genauer sehen, wie dann auch im Inneren der Erde geradezu die Burg des Bösen irgendwo ist oder der Widersachermächte sitzt. Und an der Oberfläche hält sich so gerade die Waage, dort wo wir stehen, zwischen diesen Kräften, die von unten kommen, und den Hierarchien, die darüber stehen, wenn man es jetzt in dieses räumliche Bild nehmen will. Und genau dazwischen ist die Freiheitszone, könnte man sagen. Und also das heißt, Menschheitsstufe nur in dem Sinne gemeint, dass sie ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Das heißt, sie fangen an, ein eigenständiges geistiges Wesen zu werden. Trotzdem, trotz aller Unfreiheit, die auch noch damit verbunden bleibt bei den Hierarchien, weil man das öfter gesagt, dass die eigentlich sozusagen unter der ganzen Befehlskette der Hierarchien stehen. Also das heißt, es geht von der Trinität aus und durch, und sie empfangen eigentlich von oben die Geisterfüllung und führen das selbstverständlich aus. Bereichern es aber schon um eine neue Dimension, muss man schon dazu sagen. Also es ist nicht grundlos, dass es also diesen Weg geht. Sie bringen schon etwas Neues dazu in ihrer Eigenart, aber es fügt sich von Haus aus eben in das Gesamtbild, in den gesamten Schöpfungsplan ein. Aber das Ich, eben dass die Archai entwickeln, ist anders als das, dass die Archangeloi entwickeln, und das ist wieder anders als das, dass die Engel entwickeln, und ganz anders als das, was wir entwickeln. Das heißt, Ich ist nicht immer gleich Ich, was es aus sich macht. Es hängt also auch von den Rahmenbedingungen ab und davon, dass eben da schon eine ganze Entwicklungsgeschichte dahinter steckt, die man nicht einfach überspringen kann. Also wir bauen auf einem gewaltigen Fundament auf, und dieses gewaltige Fundament kommt am Anfang der Erdentwicklung, nämlich das jetzt schon durch diese Vorstufen gegeben ist, wieder heraus. Also wir fangen nicht bei Null an. Daher fängt auch das Schöpfungsgeschehen im Sechstagewerk nicht bei Null an im Grunde, sondern da kommt schon mal eine ganze Menge heraus, was die Frucht der Vergangenheit ist. Das ist noch gar nichts Neues, Schöpferisches, sondern da kommt einfach das heraus und bildet in gewisser Weise, könnte man sagen, die stoffliche Grundlage, die Materie, aus der jetzt weiter geformt wird. Ja, weil da am Uranfang gibt es eben noch gar keine Materie, weil es noch gar keine Vergangenheit gibt. Da fängt sozusagen wirklich völlig bei Null an. Bei jedem weiteren Schritt ist schon etwas aus der Vergangenheit da, das jetzt weitergeformt und weiterentwickelt wird. Und was noch entwickelt wurde, ist die Grundlage unseres Menschenwesens, und zwar die leibliche Grundlage unseres Menschenwesens. Und zwar interessanterweise auf dem alten Saturn bereits der physische Leib des Menschen. Allerdings aus reiner Wärmesubstanz. Also eigentlich müsste man rot besser sinngemäß zeichnen. dann stellt man sich gleich wieder zu fest
vor. Davor, ja.
Also es ist ein reiner Wärmeleib, aber ein in sich differenzierter und organisierter Wärmeleib, könnte man sagen, den die Archai benutzen, um ihr Ich zu entwickeln. Das heißt also, die Archai sind allerdings nicht in dem Sinn vollständig verkörpert darin, aber sie wirken hinein und benutzen ihn als Instrument, mit dem sie sich, in dem sie sich spiegeln können, sagen wir mal so. Aber es ist eben anders, sich in einem Wärmeleib zu spiegeln und dadurch Selbstbewusstsein zu erzeugen, als wenn man sie in einem festen irdischen Leib spiegelt. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Auf der alten Sonne kommt dazu der Ätherleib. Allerdings ist dieser Ätherleib zunächst einmal nur bestehend aus Wärmeäther und Lichtäther, weil die höheren Ätherformen gibt es noch nicht. Also mit der nächsten Stufe reift auch der Ätherleib zum Beispiel und es kommt der Klangäther dazu. Und erst auf der Erde dann der Lebensäther. Auch im Ätherleib selber, also sind diese Kräfte noch nicht drinnen vorher. Und ebenso geht es mit dem physischen Leib, also der ist zunächst ein Wärmeleib, hier wird er zugleich auch ein Luftleib und hier in der dichtesten Phase auch ein wässriger Leib. Und das ist schon was, also so was Qualenartiges oder irgend so in die Art. Und dann, also das heißt hier, wenn das Gebilde hat einen Ätherleib und einen physischen Leib, heißt das, dass es auf einer pflanzenartigen Stufe steht, allerdings eine Pflanze, die maximal bis zur Luft verdichtet ist. Also das heißt, es bilden sich hier Gestalten drinnen, die einen pflanzenartigen Charakter haben, aber nur aus Luft gewoben sind. Also etwas ganz Bewegliches, Zerflatterndes, aber doch mit einer inneren Gestaltgesetzmäßigkeit. Noch tritt nicht so etwas auf wie ein wirklich waches oder träumendes Bewusstsein, das kommt erst hier auf dem alten Mond, wenn der Astralleib dazu kommt. Mit dem entsteht erst so etwas auch wie eine Sinnesempfindung, eine wirkliche innerhalb dieses Leibes, obwohl die Sinnesorgane schon hier veranlagt werden, im Wärmeleib, als Gestalt, als etwas, was sozusagen ein Bereich, der ganz aufnimmt, das, was sich in der Umgebung an Wärme tut. Weil, was sind die Sinnesorgane? Wenn man sich die Sinnesorgane heute bei Menschen anschaut, die sind am allerähnlichsten physikalischen Apparaten. Die sind am allerwenigsten lebendig eigentlich. Da ragt im Grunde die Außenwelt hinein und wirkt in gewisser Weise tatsächlich physisch hinein. Und nur kam dann da drinnen der Ätherleib und dann danach der Astralleib sozusagen miterleben, was sich da tut. Aber es entsteht eigentlich in jedem Sinne, sogar am deutlichsten beim Auge, ja, da kann man es am besten beobachten, wie ein Abbild eigentlich des äußeren Geschehens. Zum Beispiel des Lichtgeschehens oder des Klanggeschehens bei den Ohren und so weiter, sich abbildet und aber hier jetzt letztlich dem Astralleib durch Vermittlung des Ätherleibs die Möglichkeit gegeben wird, das mitzuerleben. Also da, aber die Anlage der Sinnesorgane als solche erfolgt schon hier, aber dass sie wirklich sozusagen als zu Sinneserlebnissen, zu eigenständigen führt, das passiert erst hier. Ich meine, hier haben zwar die Archai schon auch gewisse sinnliche Erlebnisse, wenn man so will, aber da bringen die das alles selber mit noch. Und das hat einen ganz anderen Charakter. Naja, und auf der Erde kommt dann unser Ich dazu.
Die Farbe nehmen wir da und machen
wir es ganz heilig, unser Ich. Machen wir es violett. Schauen wir mal.
Ja, schöne Farbe.
Ist doch hübsch.
Ja,
doch. Das, wo der erste Funke des Ich kommt, Bis zu dort haben wir gelesen jetzt in der Schöpfungsgeschichte, das ist eigentlich am sechsten Schöpfungstag, wenn der Mensch geschaffen wird nach dem gemeinsamen Bild der Elohim, dann sind die Elohim so weit, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern können. Und diese Kraft, die sie hinopfern, die wird jetzt vom Menschen aufgenommen, also vom Adam Kadmon zunächst einmal. Und diese Ich-Kraft ist aber dann ein Funke, aus dem der Mensch erst etwas machen muss. Also man darf sich jetzt nicht darüber freuen, aha, ich habe das Ich der Elohim, also da brauche ich ja jetzt eh die nächsten Perioden einmal nichts tun und kann einmal mir ausruhen, weil bin ich ja eh schon sehr weit. Nein, es ist nur eine Möglichkeit, wenn man so will. Weil das Geheimnis des Ich oder des Geistigen ist überhaupt, es realisiert tut sich erst dadurch, dass es tätig wird. Und was es dann aus dieser Tätigkeit hervorbringt, das zählt erst. Also es ist nur die Chance, jetzt einmal eigenständig was zu tun, aber im Grunde fängt man vollkommen bei Null an. Also da ist noch nichts vorgeprägt drinnen. Das ist nur also die Möglichkeit, jetzt selbstständiges, geistiges Wesen zu werden, das jetzt ganz bei Null beginnt. Also diese Dinge alle, auch eben der physische Leib, der Ätherleib, der Astralleib des Menschen, das ist alles am Beginn der Erdentwicklung bereits vorbereitet. Das ist in gewisser Weise da, wird natürlich dann später weiterentwickelt, aber um das braucht sich der Mensch zunächst einmal nicht kümmern. Das ist ihm verliehen. Und das Erste, was eigentlich herauskommt, am Anfang der Erdentwicklung, also wir haben auch davon gesprochen, dass diese Zustände dabei noch alle kurz wiederholt werden. Und kurz ist auch sehr ein relativer Begriff, aber und dass dann erst auf der vierten Stufe die eigentliche Erdentwicklung beginnt. Also wir haben die großen planetarischen Zustände, wir haben innerhalb dieser jedes planetarischen Zustands die Wiederholungen einmal, bis wir endlich zum eigentlichen Zustand kommen. Und der, haben wir auch das letzte Mal gesagt, kommt aus einem formlosen Gedanken, das heißt aus der Uridee heraus, wenn man so will, wird zu geformten Gedanken. Da gibt es dann also wirklich schon Gedankenbilder für jedes einzelne Wesen, für jede einzelne Erscheinung, die hervortreten wird. Das ist also was sehr viel Konkreteres in gewisser Weise. Das ist dafür was sehr viel Lebendigeres. Da wird es schon starrer. Dann geht es, verdichtet es sich zum astralen Zustand, das heißt zu einem Art seelischen Zustand. Und dann tritt es erst physisch-ätherisch in Erscheinung, das heißt in Form zunächst von Wärme. Das ist das Erste, was hervortritt. Also das Erste, was in Erscheinung, äußerlich in Erscheinung tritt, ist Wärme. Das heißt, man kann sie denken, wir hätten also dann so irgendwo ein Gebiet, wo Wärme, tatsächlich physisch-ätherische Wärme, das webt so hin und her. Ich weiß nicht, machen wir es ein bisschen doppelt färbig, dass wir das physische und ätherische drinnen haben. Das geht dauernd hin und her, die Zeichen ist bewusst relativ klein. Also das ist die Wärme. Wärme. Äther. So rauschte der Äther halt sein. Und das Ganze ist aber jetzt umgeben noch lange Zeit von einer astralen Hülle. Das ist also lange Zeit noch das bei Weitem.
In der Erdentwicklung.
Wir sind jetzt bei der Erdentwicklung, in der Phase, wo da der Übergang vom astralen zum physisch-ätherischen Zustand beginnt. Also das heißt, da darüber ist eine große. Ich meine, das ist aber bitte natürlich nur eine symbolische Zeichnung, weil Astralisches kann ich eigentlich nicht wirklich so räumlich zeichnen. Das, man kann nur sagen, es umfasst seelisch einen Bereich, aus dem sich dann unser ganzes Sonnensystem herausgliedert. Also in diesem Sinne ist es zu nehmen. Aber das ist halt bei so imaginativen Sachen immer so, dass man es eigentlich nur vergleichsweise aufzeichnen kann. Und das eigentliche Menschenwesen, also das, was veranlagt ist an physischen Leib, ätherischen Leib und Astralleib, ich spielt noch keine Rolle zu dem Zeitpunkt, weil wir sind jetzt am Anfang des Schöpfungsberichtes, des Biblischen. Wir sind also jetzt in etwa bei dem Wort Bereshit, ungefähr dort. Weil in der ersten Zeile, im ersten Vers, Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et ha'aretz, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, da sind wir schon gekommen bis zu dem Zeitpunkt, wo sich Erde und Sonne voneinander trennen. Das passiert alles in der ersten Zeile. Und wir reden jetzt ganz ausführlich hauptsächlich über das Wort Bereshit und über das Wort Bara von mir aus. Das gehört auch noch. Bara heißt schufen, also gestalten. Ist aber im Grunde eine Metamorphose des Wortes Bereshit. Ist also, nämlich zeichnet dann, ist wieder diese Astralhülle, die Rechtsamkeit, die drinnen ist. Es ist aber nicht da drinnen der geistige Funke, interessanterweise. Der Wort Bereshit ist der drinnen, im Bara ist er nicht drin. Das ist also nur die äußere Seite davon. Weil die Elohim werden dann bereits also so in Trennung davon dargestellt. Das Bereshit Bara Elohim. Also in dem Bereshit ist eigentlich, da stecken die Elohim noch selber drinnen in dem ganzen Ding. In Bara Elohim ist bereits eine gewisse Trennung, sodass sie beginnen bereits ihrem Werk gegenüberzustehen. Und das ist das ja, was Steiner ganz deutlich sagt, die Elohim entwickeln hier ihr Gegenstandsbewusstsein. Sie stellen sich ihrer Schöpfung gegenüber. Das war in den vorangegangenen Entwicklungszyklen, ist die Schöpfung anders gelaufen, weil die Schöpfergötter viel stärker drinnen geblieben sind, unmittelbar drinnen geblieben sind in ihrem Werk. Da entsteht von Anfang an eine relativ starke Trennung, sehr rasch. Dass sie im Werk gegenüberstehen und eigentlich von außen hineinwirken. Und das macht einen Unterschied. Ich meine, sie wirken hinein durch untergeordnetere Hierarchien und natürlich letztlich diese dann wieder durch Elementarwesen. Also es wirkt sehr wohl natürlich Geistiges drinnen, aber sie ziehen sich in einer gewissen Weise heraus und suchen sich ja dann auch ihren Wohnplatz auf der Sonne. Zumindest. Also aus dem Erdenbereich zumindest ziehen sie sich heraus. Und das hat sich schon ein bisschen angedeutet hier bei dem alten Mond, weil der alte Mond war eben keine sonnenhafte Welt mehr, sondern hatte sich abgetrennt bereits. Daher spielen dort dann plötzlich die Widersachermächte, die erwachenden luziferischen Geister bereits eine Rolle, weil die sind jetzt genau auf demselben Planeten, wenn man so will, auf dem sich die Hauptentwicklung abspielt. Da gab es zwar auch schon zurückgebliebene Wesenheiten, aber die waren auf einem separierten Himmelskörper draußen irgendwo und das hat in die Hauptentwicklung daher noch nicht eingegriffen. Und da war es sowieso erst ein Beginn, weil zurückgebliebene Wesenheiten waren also einfach hier bereits Achai, die da nicht ganz fertig geworden sind. Die waren da bereits zurückgeblieben, aber auf einem eigenen Himmelskörper, greifen nicht ein in die Entwicklung, in die Hauptentwicklung. Da bleiben Angeloi zurück, die sind bereits die Ursache dafür, dass jetzt plötzlich gewisse Angeloi verführt werden und zurückbleiben, die werden dann zu luziferischen Wesenheiten. Und die fangen bereits an, da Unruhe zu machen. Und na, da heute wissen wir es ja, heute gibt es so viel Unruhe, dass alle mitspielen. weil wir jetzt überhaupt, kann man sagen, am geistfernsten Ort des ganzen Planetensystems zu Hause sind, in einer gewissen Weise.
Dass alle mitspielen, du meinst, dass die Zurückgebliebenen und auch die Zurückgebliebenen.
Die, also das heißt die Arimanischen und dann die sogenannten Asuras, die jetzt gerade in unserer Zeit immer bedeutsamer auch werden. Also wir können jetzt schon wahrlich von einer Trinität von Widersacherkräften sprechen. Herr Steiner sehr oft den besonders erfolgt, die Luziferischen und die Arimanischen, das sind auch die wesentlichen, aber jetzt massiv nimmt zu, also die Wirkung der Asuras. Also das wäre wirklich jetzt so eine Gegentrinität fast kaum in den Widersachermächten. Das werden wir auch sehen. Es ist aber schon ganz vom Anfang an veranlagt in Wahrheit drin. Also es kommt halt alles erst mit der Zeit heraus. So, also da haben wir etwas physisch-ätherisches, das da draußen ist astralisch. Also da scheint man astral dazu. Also das heißt seelisch. In dem Seelischen drinnen, ist der physische Leib, der Ätherleib und der Astralleib, nämlich in seelischer Form. Das ist jetzt ein schwieriger Gedanke. Man kann sagen, physischer Leib. Gut, von mir aus ist es nur als Luft oder als Wärme. Nein, aber trotzdem, es kann ein physischer Leib auch als Seelenform dastehen. Dann ist das ein seelisches, das halt die Gesetzmäßigkeiten eines physischen Leibes in sich trägt. Und zu einem wirklichen physischen Leib natürlich erst dann wird, wenn es sich mit dem Stofflichen durchdringt. Aber die Gesetzmäßigkeiten sind im Seelischen drinnen. Weil der Ursprung liegt ja sogar noch höher im rein Geistigen. Also auch jeder physische Leib, dem liegt ein formloser Gedanke zugrunde, der sich zu einem geformten Gedanken verdichtet hat, der zu einer seelischen Form geworden ist und dann zum Schluss physisch-ätherisch erscheint, also physisch letztlich. Also so geht die Stufe durch. Das ist schwierig. Das heißt, wir haben jetzt da, könnte man sagen, unheimlich viele solcher, zeigen Sie jetzt so eiförmig, Steiner meint, dass man das eiförmig am besten darstellt, so Gebilde, die bestehen aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib, aber in rein seelischer Form.
Ist das bei den Toten nicht auch so?
Naja, jein, weil es stimmt, sie haben auch also eine gewisse Hüllnatur, aber es ist nicht der normale physische Leib, Ätherleib und Astralleib. Also gut, der physische Leib wird abgelegt, komplett, auch mit dem, was seelisch dazugehört, wird abgelegt beim Tod, verbleibt einmal in dem Bereich. Verbleibt im Erdenbereich.
Also auch der Gedanke, der dahinter steht.
Genau, mit alledem. Und das hat sogar eine Aufgabe in der Entwicklung unseres Erdplaneten. Daher, also dass die Leichname sozusagen der Erde übergeben werden, hat nicht nur eine physisch-stoffliche Bedeutung, sondern eben auch das, was astralisch, sogar ätherisch kann man sagen, ist die nächste Ebene, astralisch und geistig dahinter steckt. Diese Kräfte wirken auf die Erde. Und jetzt haben wir da drinnen, ja, und auch der Ätherleib wird kurz nach dem Tod abgelegt, also das sind diese berühmten 3 Tage nach dem Tod etwa, wo man dann ein ganz freier Blick auf das Gedächtnis eigentlich, das im Ätherleib in Wahrheit sitzt, frei wird, wo also dieses Lebenspanorama auftaucht, wo man plötzlich sieht, also wie eigentlich im ganzen Ätherleib das ganze Leben eingeschrieben steht. In jeder minutiösen Kleinigkeit. Das ist das, wo ich immer sage, in Wahrheit haben wir alle ein fotografisches Gedächtnis. Wir kommen leider nur normal, oder eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank, nicht heran. Also wir können uns nicht lesen, sozusagen, während des Erdenlebens, normalerweise. Das in Ausnahmesituationen kann das passieren. Das kann passieren, wenn sich der Ätherleib lockert. Oder kann auch in gewissen Krankheitsfällen so sein, dass Menschen an einem überstarken Gedächtnis aber schrecklich leiden. weil die ganze Vergangenheit nicht loswerden. Das kommt ununterbrochen. Das ist eigentlich grässlich. Und da kann man im Grunde fast gar nicht das tägliche Leben bewältigen, weil immer das Vergangene präsent ist. Und vor allem können wir dann nicht die Früchte dessen, was wir erlebt haben, in Fähigkeiten umwandeln. Und das hängt nämlich sehr damit zusammen, dass wir es vergessen und dass anstatt, dass wir es dauernd als Bild in uns erleben, die Vergangenheit eben etwas in uns tut, tätig wird und zu einer Fähigkeit wird. Und wenn ich das immer im bildhaften Charakter halte, dann hindere ich den Ätherleib im Grunde daran, das in Fähigkeiten umzusetzen. Also das ist...
Ja, da gibt es Universitätsprofessoren, die so sind.
Ja.
Die sie alles merken.
Ja.
Fotografisch.
Ja, gibt's. Ja, es gibt Menschen, die das haben. Aber wie gesagt, das ist eher in Wahrheit zu bedauern.
Aber wie ist das mit der Psychiatrie zum Beispiel, die ja auffordert, die Patienten sich zu erinnern?
Ja, natürlich. Ich meine, wir machen ja bei den anthroposophischen Übungen oder so Tagesrückschau und dergleichen, also dass wir diese Dinge schauen lernen. Das ist aber schon wieder was anderes. Das ist erstens mit einem gewissen Abstand und zweitens ist ja auch noch ein Unterschied zwischen unserem normalen Tagesgedächtnis und dann, wenn wir wirklich den Ätherleib schauen oder was da drinnen ist. Das ist nur ein Unterschied. Das ganz Problematische ist eben unsere normale Form des Gedächtnisses, das mit dem Denken und mit den Gedanken zu tun hat, weil das besteht eigentlich in einem Abtöten des Geschauten. Und das ist das große Problem. Wenn ich in der Geistesschulung so weit bin, dass ich also so einen vollen Tagesrückblick oder was schauen kann eigentlich, nicht nur, wie war das jetzt, sondern ihn wirklich schauen kann, in den Details schauen kann, dann töte ich ihn nicht zu unseren normalen Verstandesgedanken ab. Und dann greife ich auch nicht negativ in den Ätherleib ein. Man muss denken, wenn wir uns heute unsere Gedanken mit Hilfe des Gehirns bilden, um uns mit Hilfe des Gehirns bewusst zu werden, dann töten wir da immer etwas drinnen und müssen es eigentlich neu beleben. Merkt man übrigens, ganz interessant, fürs Textlernen ist das wichtig, beim Schauspieler. Ich sage immer, man soll ja nicht kurz vor dem Auftritt oder so nur einmal schauen, wie viel geht in mein Text. Das ist sehr gefährlich, weil ich hole den lebendigen Gedanken heraus und töte ihn ab. Dann habe ich ihn im Bewusstsein als den Satz, den ich halt sagen soll. So. Und jetzt ist er aber weg. Im Grunde, er ist nicht da im Moment. Es muss eigentlich der Ätherleib das Ganze wieder bilden. Und das dauert eine Zeit. Und die Gefahr ist sehr groß, wenn ich ein paar Minuten vorher dass plötzlich das ganze Bild alles weg ist. Weil der Ätherleib ist jetzt beschäftigt, das wieder einzuklinken. Also ich lösche es fast aus dem Ätherleib und es muss sich erst auf einen lebendigen Prozess wieder bilden. Mhm. Weil indem ich es abrufe aus dem Gedächtnis, also einen totalen Abtötungsimpuls hineingebe und der muss erst, wie soll ich sagen, geheilt werden vom Ätherleib.
Aber wenn ich mir das Bild zurückhole, dann töte ich nicht den Gedanken.
So ist es, ja. Wenn ich das reine Bild mir hole und mir nichts dazu denkt, dann geht es. Also die Gefahr ist nur, wenn ich so kopfig mir sozusagen hole. Also wie geht denn das jetzt, wie geht denn der Satz genau? Dann ist eine große Gefahr, wenn ich mir ein Bild dazu hole, ist es kein Problem. Auch kann auch ein Klangbild sein. Wenn ich mir den Satz als Klangbild hole, ohne dass ich ihn jetzt verstandesmäßig fassen will, sondern nur vom Klang mir hole, macht es auch nichts. Weil dann lese ich eigentlich im Ätherleib in Wahrheit drinnen, anstatt dass ich es in einen toten Gedanken umsetze. Dann ist es kein Problem. Aber die Grenze ist halt, liegt eng beisammen. Ja, also das ist jetzt da überall drinnen.
Also eigentlich müsste man die alle dreifach zeichnen.
Die haben was Physisches, sie haben was Ätherisches. Sie haben was Astralisches. Ich zeige das jetzt hinein. Eigentlich müsste man das Astralische als das größte zeichnen. Rundherum, ja. Also zeichnen wir es rundherum. Drinnen schaut es auch nichts, weil es dort drin ist. Ja.
Es ist ja alles zusammen.
Genau. Und das wären natürlich xx solche Gebilde, die sich auch teilen, vermehren sozusagen in dem Sinn. Also das Ganze ist in Bewegung, das ist nicht eine fixe Anzahl, die es gibt, sondern die teilen sich wieder, manche lösen sich wieder auf. Das ist also in ständiger Bewegung, aber es ist auf jeden Fall so physisches, ätherisches, astralisches in astraler Gestalt vorhanden. Und langsam taucht es also in diesen innersten Kern ein, wo bereits also physische Wärme vorhanden ist. Das heißt, man kann sagen, es wird so umspült, das ganze Gebilde von der Wärme. Und das bewirkt etwas, dass ich jetzt nämlich, das passt genau auf, das ist schwierig, dass ich jetzt zunächst einmal der Ätherleib, der in seelischer Form vorhanden ist, also er ist noch nicht als eigentlicher Ätherleib da, sondern erst in seelischer Form, dass ich jetzt ein Teil zum wirklich Ätherischen zu verdichten beginnt, und zwar zum Lebensäther. Also wir bekommen jetzt einen Lebensätherleib, wirklich in ätherischer Gestalt. Dadurch, dass dieses ganze seelische Gebilde sich durchdringt oder berührt vielmehr diese bereits physische Wärme. Dadurch kommt es also dazu, zu einer Verdichtung, dass aus dem Astralen etwas ins Ätherische geht, und zwar von oben herunter entsteht also die oberste Ätherart, könnte man sagen. Das ist der Lebensäther. Und der entsteht jetzt erstmals überhaupt in der ganzen Entwicklung. Das ist, ja, jetzt kommen wir dann die Form langsam raus. Also da unten, könnte man sagen, entsteht der Lebensäther. Also das ist da der Lebensäther. Es verdichtet sich und das Astralische als des Astralbleibes wird feiner. Das ist der Gegenschlag dazu. Aus dem bildet sich die Empfindungsseele. Die ist sozusagen eine verfeinerte Form des Astralischen.
Das machen die Elohim alles.
Unter dem Einfluss der Elohim passiert das. Ja, unter dem Einfluss der Elohim passiert das. Also, das ist oben. Also das wird Das wird schon ein bisschen unübersichtlich, die Geschichte.
Mach einen Pfeil.
Empfindung, ich mache eh einen Pfeil, ja. Empfindungsseele. Das sind diese Tappen da. Also das ist da oben. Wie gesagt, es ist sehr schematisch, symbolisch. Wobei man sich wirklich von den Größenverhältnissen zunächst einmal vorstellen muss, in der Anfangszeit ist das wirklich ein ganz kleiner Kern, nur dieses, was physisch bereits erscheint, und das ganze Gebilde wäre riesig groß. Also das ist der größte Teil ist noch nicht physisch ätherisch. Also das würde umfassen jedenfalls unser ganzes Planetensystem noch. Und das ist ein viel, viel engerer Bereich am Anfang, wo erstmals etwas herauskommt. Also das heißt, das sind eigentlich riesenhafte Gebilde.
Und alle Gebilde sind Teil dieses einen Kerns?
Die gehören alle zu dem einen Kern dazu. Also die berühren alle einmal diesen kleinen Kern, weil aus dem Kern kommt heraus, im Tag tritt erstmals aus dem Wärmeäther die physische Wärme hervor. Das ist aber ein ganz kleiner Bereich. Und das ist umgeben von riesigen, rein seelischen Gebilden, die aber bereits gegliedert sind in einzelne Menschenleiber, wenn man so will. Weil das sind eigentlich sozusagen die Urmenschenleiber. Und die sind in einer Mehrzahl vorhanden. Das ist wichtig.
Ist das schon die Teilung des Adamkarten?
Nein, eigentlich nicht. Weil das ist im Grunde alles noch vor der Erschaffung des Adam. Das ist die Vorbereitung. Weil das Ich, das Adam, der Adam bezieht sich auf den Moment dann, wo das Ich herauskommt. Und das ist da jetzt noch lang nicht der Fall. Wir sind jetzt noch lang vor der Sonnentrennung. Wir sind noch lange vor der Abgliederung der anderen Planeten, das ist das, wo also die Feste geschaffen wird am Himmel und so weiter, das ist alles noch nicht da. Es werden gebildet die Pflanzen und die Tiere zunächst, das sind Abschnürungen von diesen Gebilden im Grunde, nichts anderes, die dann ein eigenständiges Dasein bis zu einem gewissen Grad bekommen, aber alle ja, bitte.
Spricht man hier noch von Anlage oder ist es schon über die Anlage hinaus, die Verdichtung hinein?
Also es geht natürlich da unten schon in eine gewisse Verdichtung hinein. Mhm. Aber das heißt, es bildet bereits Strukturen in dem Wärmeding. Aber das Wesentliche in der Schilderung des Sechstagewerks ist trotzdem, dass das immer noch was Gruppenmäßiges hat. Also zum Beispiel bei den Pflanzen oder Tieren ist es das Gruppenseelenhafte, was dahinter steht. Das heißt, da wirken dann auch geistige Wesenheiten hinein, die höher sind als der Mensch und die auf diesen Gebieten einmal die Gruppenseele der Pflanzen oder der verschiedenen Pflanzen machen und die Gruppenseelen dann der verschiedenen Tiere und so, das sind Abschnürungen davon. Das heißt, aber das ist schon ein höchst dramatischer Prozess, weil das sind bereits dann Dinge, die aus der direkt fortschreitenden Menschheitsentwicklung ausscheiden. Also das heißt, es bleiben von den Gebieten für die eigentliche Menschwerdung nicht alle über, sondern es scheiden bereits welche aus, die sich dann in den Naturreichen manifestieren werden. Die also sozusagen zu dicht geworden sind, zu unbeweglich geworden sind durch diese Berührung mit dem physischen Feuer bereits, später dann kommt Luftelement und so weiter dazu, dann wird es noch ärger. Aber also nicht alle Gebilde überstehen das sozusagen. Das ist ein gewaltiger Sprung da hinein in dieses Wärmeelement, also in diese Verdichtung des Wärmeelements hinein. Das das ist die, die größte Klippe geradezu, muss man sagen, also da drüber zu springen. Und das halten nur die stärksten Gebilde aus, wenn man so will. Weil bereits durch diese Berührung mit dem Feuerelement, mit dem Wärmeelement hier, kommt ein Impuls hinein, der das ganze Gebilde verglichen mit dem, was es vorher war, sehr steif und starr macht. Also wir sagen ja, Feuer, das ist doch eh so was Bewegliches. Ja, ist es eh. Aber vergleicht man es mit dem, was astralische Beweglichkeit ist, ist es nichts. Ist es bereits ganz was Starres. Und das zwingt also sozusagen das Astral-Seelische bereits in sehr enge Bahnen hinein. Und das heißt, das ist schon so eine gewisse Suche immer um dieses Gleichgewicht. Also wer gewinnt da die Überhand ein bisschen, gewinnt mehr das Untere, die Überhand, dann erstarrt es zu sehr. Oder ist es das geistig-seelische, dann bleibt es lebendiger. Ich meine, später dann ist da schon die Polarität auch von Luzifer und Ahriman drin. Der Luzifer möchte sich immer mehr herausziehen, der Ahriman will es ganz da hineinziehen. Also der Luzifer ist nämlich immer der mehr mit dem Umkreis verbunden bleibt, zumindest dann mit dem engeren Umkreis der Erde, und der Ahriman ist der aber ganz drinnen schon steckt und erst recht die Asura-Röste steckt und dann werden wir sehen, ganz im Kern drinnen. Also das ist jetzt der Zustand wirklich der ersten drei Worte der Genesis ungefähr. Bereshit, Bara, Elohim. Das ist ungefähr der Zustand. Und was sich jetzt noch ausbildet, dieses Ding im Zentrum, das dann später wirklich die Erde im engeren Sinn bilden wird, weil da ist noch das potenziell das ganze Planetensystem drinnen. Also es ist sowieso noch nicht in irgendwelche Einzelkörper geschieden, es ist eben einfach ein Wärmegebilde. Aber das dichteste Zentrum wird dann die Erde bilden. Nicht die Sonne zum Beispiel oder so. Mhm.
Kannst du uns noch sagen, weil jetzt im Hinblick auf die sich dann bildenden Planeten oder die Wesen das Wesen der Planeten, ist das jetzt bereits der Einfluss, der heute auf uns von den Planetenkräften ausgeübt wird, da zum Beispiel der Mars? Ist das schon da vorhanden, oder?
Naja, es sind natürlich die geistigen Wesenheiten, die dann mit diesen Planeten zu tun haben, die wirken da drinnen bereits. Die sind da drinnen bereits, ja, die sind da drinnen. Die sind da drinnen die Entwicklung geht dann so weiter, dass sich natürlich einmal hier dieses Gebilde immer mehr ausdehnt. Das heißt also, dass der Wärmeelement, der Kern verdichtet sich zugleich aber immer mehr. Aber es entstehen dann letztlich hier auch materielle Objekte, also eben die anderen Planetenkörper als letztes. Also zuerst einmal geht von hier eine Welle aus, dass es ätherisch wird, dann entsteht also eine ganze, wie soll man sagen, eine ätherische Scheibe, halt bildlich gesprochen, die das ganze Sonnensystem umfasst, und in der beginnen sich dann zu verdichten langsam die physischen Planeten.
Aus einer Bewegung heraus.
Aus einer Bewegung heraus.
In einem schon selbst vorhandenen.
Ja, genau. Das ist das Primäre. Also das liegt ganz drüber. In dem verdichtet sich einmal ein ätherisches. Ja, Das Seelische im Übrigen, das ist wirklich ein gewaltiger, cooler Raum, bildlich gesprochen. Das Ätherische ist dann schon mehr so wie eine Art Scheibe oder Linse oder irgend sowas. Also das umfasst nicht mehr den ganzen Bereich, sondern eigentlich nur mehr einen bestimmten Bereich, wo sich jetzt das Ätherische bildet. und in dem Ätherischen, das einmal dann von, hätte man sagen, Klangquellen durchlaufen wird, dann bilden sich Zonen drinnen, das sind einmal die Planetensphären, die entstehen, mit all den drum und dran langsam auch, weil die hauptsächlichen Planeten, das ist ja noch nicht lange nicht alles, es gibt ja sehr viele andere Himmelskörper auch noch, die auch eine ätherische Grundlage haben. Also die sogenannten sieben Hauptplaneten, oder wie man es nennt, ist ja nur das Gerüst des Ganzen, da gibt es also noch weit mehr. Also das wird ätherisch in dieser Scheibe einmal vorbereitet und dann bilden sich ätherische Verdickungen, könnte man sagen, innerhalb, nämlich an den Bereichen, wo halt jetzt diese Planetensphären sind, also das sind so halt verdichtete Bereiche, da bilden sich aber darin so ätherische Verdichtungen, die herumzulaufen beginnen und die irgendwann einmal dann so abgetötet werden, dass hier was Physisches zur Erscheinung kommt. Das ist dann der Planet, das müssen wir mal genauer noch besprechen, wie das passiert. Das ist jetzt also nur so die Grobform. Und
da könnte ich aber eine Frage. Bitte? Das spielt sich jetzt im Erdensystem, aber in unserem Sonnensystem. Wie sieht das jetzt aus bei den anderen Sonnensystemen? Wir haben eine ganze Galaxie.
Ja, das ist richtig. Ja. Naja, also erstens einmal muss man eines dazu sagen, dass zu dem ganzen Gebilde der ganze Umkreis des Kosmos letztlich einmal auch mit dazugehört. Also das heißt, wir können das auch unser Planetensystem im Grunde nicht isoliert vom Rest des Kosmos betrachten. Aber natürlich, jetzt gibt es 100.000 Planetensysteme, Sternensysteme da draußen auch, und die Aufgabe zum Beispiel der höchsten Engelhierarchien ist ja gerade jetzt die Kommunikation, das ist ein blödes Wort, aber halt einen geistigen Austausch zwischen den einzelnen Planetensystemen herzustellen. Das heißt, es gibt mit Sicherheit andere Planetensysteme, auf denen auch irgendeine Entwicklung passiert, welche auch immer. Das sagt der Steiner ja ganz deutlich und ist angesichts der vielen Sterne, die es da draußen gibt, da nicht anders zu erwarten, dass sich dort auch eine Entwicklung abspielt. Nur ist die natürlich, sage ich mal, jenseits unseres Zugriffs zunächst einmal zu wissen, was sich dort genau abspielt. Ich meine, wir können schon froh sein, einmal, wenn wir wissen, was sich bei uns hier abspiegelt. Aber wir wissen auf jeden Fall eines, ich meine, ganz unmöglich ist es nicht. Ganz unmöglich ist es nicht, das ist nur sehr schwierig, weil Steiner zum Beispiel erzählt nichts Näheres, was sich jetzt auf den anderen Sternen dort abspielt. Er sagt nur eines ganz deutlich, jeder Mensch im Leben nach dem Tod, dem ist in letzter Konsequenz zugeordnet ein bestimmter Stern, beziehungsweise genauer gesagt ein bestimmtes Sternengebiet. Und das ist einzigartig.
Kann
irgendwo sein. Das kann ganz ferne sein. Und an anderen Menschen ist wieder was anderes. Und so, dass es nie genau gleich ist. Es kann Überlappungen geben, aber es gibt genug. Und wir brauchen schon einmal den ganzen Kosmos, dass alle Menschen damit versorgt sind. Das heißt, der ganze Kosmos hat für uns eine Bedeutung. Wie es jetzt aber mit den anderen Planetensystemen ausschaut, was sich dort abspielt, ich weiß es nicht und Steiner hat es auch nicht gesagt. Keine Ahnung. Aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass jede dieser Systeme auch wieder mit dem Ganzen zusammenhängt. Und dort spielt sie eine andere Entwicklung ab. Wie auch immer. Also es gibt noch genug zu entdecken, sagen wir mal so. Ich meine, die Frage ist, welche Bedeutung es jetzt für uns hat, weil für uns hat es jetzt zumindest immer die Bedeutung aus der Perspektive, wo wir halt gerade stehen und was wir fassen können. Ich meine, wir müssen errechnen, wenn die Entwicklung weitergeht, dass wir dann noch mehr fassen können. Aber wirklich geistig zu erfassen, was mit den anderen Planetensystemen ist, da müsste man ganz auf der Stufe der Cherubim und Seraphim stehen, weil die haben eigentlich die Aufgabe. Die sind,
ist ja gar nicht so weit. Nicht.
Das ist so also ein paar Entwicklungszyklen weiter. Also, wenn man denkt, dass die Elohim auch noch weit unter jenen stehen, müssen wir uns jetzt noch nicht den Kopf oder weder den ätherischen noch astralischen noch sonstigen zerbrechen.
Du hast des Öfteren gesagt, dass der Adam Kadmon den ganzen Kosmos umfasst. Ja?
Ja.
Hast du damit gemeint, den ganzen Kosmos, uns Sichtbaren und Unsichtbaren oder nur...
Naja, letztlich wirklich den ganzen. Ich meine, wir haben aber auch davon gesprochen, dass dieser Adam Kadmon sozusagen einen ziemlich radikalen Schöpfungsprozess durchmacht im Zuge der Entwicklung. Also wenn die zweite Schöpfungsgeschichte beginnt, also die Paradieseserzählung, dann ist die Schöpfung nämlich schon so groß, dass dieser Adam jetzt nur mehr die Erden-Mondensphäre umfasst. Das heißt, jene Sphäre, wo Erde und Mond noch gemeinsam sind, das ist schon eine gewaltige Schöpfung. Da umfasst er nicht einmal mehr das ganze Planetensystem, sondern wirklich nur mehr diesen kleinen Bereich, weil er vorher letztlich bis über die Fixsterne hinaus ausgedehnt ist. Daher wird er ja oft auch gezeichnet, der kosmische Mensch mit den Tierkreiszeichen. Weil die Tierkreiszeichen liegen wieder in der Ebene, wo diese ätherische Scheibe sich gebildet hat.
Der eine Wesensanteil, ja, des Adam Kadmon, ja, im ganzen Kosmos, wenn ja, ist in unserem Sonnensystem. Und alle anderen Anteile sind in dem Kosmos, den wir sehen oder nicht ganz übersehen können, ne?
Ja, ja.
Überschauen können.
Ja.
Ist das, kann das so sein?
Ja, 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 schon. Das heißt, wir haben mit dem Allen was zu tun. Der Ur-Adam Kadmon hat mit dem Allen was zu tun.
Ja, ich möchte auch noch genauer, also Kosmos, was ist das jetzt genau? Du sagst jetzt bis zur Fixsterngrenze oder Fixsternenhimmel. Also ist nicht, alle Galaxien ist nicht dieser eine Kosmos.
Alles, was ist.
Naja, doch, umfasst alle Galaxien, ja. Ich meine, für uns hat die Tierkreisregion eine besondere Bedeutung. Für ein anderes Planetensystem wird es einen anderen Tierkreis geben, der aber aus demselben Kosmos heraus stammt. Aber ursprünglich hat dieser Adam Kadmon Beziehung zu dem Ganzen. Alles, was wir da überschauen oder selbst nicht überschauen können, aber was prinzipiell mit dem Kosmos da zusammenhängt, mit der ganzen Sternenwelt da draußen. Bis zu der Grenze, wo man sehen kann.
Ich meine, das ist dann nicht mehr
Kosmos. Es ist ja interessant, wie... Naja, die Grenze ist das, was in der Bibel genannt wird, dann die Feste, die gebildet wird. Das ist eigentlich die Grenze, wo man dann im Mittelalter den Kristallhimmel geheißen hat. Bei den Griechen gibt es schon auch den Ansatz dazu, das als kristallene Sphären zu betrachten. Und
die sind aber noch außerhalb des Tierkreises.
Die sind noch außerhalb, ja. Genau, die sind noch außerhalb. Das ist das, was wir beim Dante haben, weil der hat einerseits neun Höllenkreise, aber er hat auch neun himmlische Kreise, das sind die sieben klassischen Planetensphären. Und dann das achte ist der Tierkreis. Und das neunte ist eben dieser Kristallhimmel. Und dahinter, aber das kann man nicht mehr räumlich auffassen, ist das sogenannte Empyreum, also die göttliche Welt an sich, die außerhalb von Raum und Zeit ist. Also bis zum Kristallhimmel, das ist die Grenze, bis dorthin geht die räumliche Welt, könnte man sagen. Oder die moderne, müsste man sagen, bis dorthin geht die raumzeitliche Welt. Weil tatsächlich, wenn wir jetzt heute mit den Teleskopen in den Kosmos hinausschauen, wissen wir schauen in die Vergangenheit, weil das Licht der Zeit braucht, um zu uns herzukommen. Also schon die Sonne ist ungefähr 8 Lichtminuten weg. Das heißt, wenn sie plötzlich verschwinden täte, hätte man es erst nach 8 Minuten sehen, dass sie weg ist. Und der nächste Stern ist etwas über 4 Lichtjahre, da dauert es also 4 und dann geht's, weiß Gott was. Und das heißt, je weiter wir hinausblicken in die Ferne des Kosmos, desto mehr blicken wir auch in die Vergangenheit. bis zu dem Zeitpunkt, wo das ganze Gebilde überhaupt erst in Erscheinung getreten ist. Das heißt, wo es aus dem Astralen ins Physische, ätherisch-physische herausgetreten ist. Das war ab zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daher ist von dem Punkt schien das zusammen mit der Urknalltheorie nur, hat die halt den geistigen Hintergrund, nicht? Das schildert nur die Außenseite davon. Aber sie schildert, wie so einfach an einem Punkt, wenn man so will, das Ganze einmal in die physische Erscheinung getreten ist. Aber da sind die ganzen Stufen vorangegangen. Und dann tritt sie in die Erscheinung und dehnt sich räumlich, raumzeitlich aus. Und der Kristallhimmel wäre sozusagen an der dahinter, genau. Weil da, wenn wir jetzt hinausschauen, schauen wir immer eigentlich in die Vergangenheit bis zu dem Punkt zurück, wo das Ganze aus dem Nichts entstanden ist.
Physisch gesehen. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt könnte auch sein, dass sich das schon im Schrumpfen befindet, aber nur wir sehen es nicht, sondern in die Vergangenheit.
Ist ein schwieriges Problem, ja. Ich meine, das ist sowieso naturwissenschaftlich jetzt die große Frage, ob das ewig weitergeht. Es ist nämlich interessanterweise, was man heute feststellt, jetzt schwenke ich auf die physikalische oder astrophysikalische Ebene, ist nämlich just das Gegenteil davon. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit, das sind aber auch Millionen Jahre, aber das kann man eben feststellen, wenn man ja in die Vergangenheit schaut, astronomisch gesehen, stellt man fest, in der letzten Zeit ist die Expansion, hat sich sogar beschleunigt. Und zwar deutlich beschleunigt. Das heißt, irgendwas muss da passiert sein, dass das jetzt noch stärker auseinandergeht und noch rascher auseinandergeht.
Mhm. Gegenteil, Schrumpfung.
Ja, das Gegenteil, genau. Ja. Das ist der Stand momentan. Physikalisch kann man es im Moment nicht erklären. Also da gibt es nur so Spekulationen, da gibt es jetzt die dunkle Energie, spricht man. Ja. Das ist eine Energie, die kann man nicht feststellen, aber die ist notwendig für die Beschleunigung. Also nimmt man an, es gibt sie in irgendeiner Weise. Weil das, was beschleunigt wird, dazu muss eine Energie da sein. Aber da ich nicht sehe, dass in dem sichtbaren, messbar nicht vorhanden ist, nennt man sie halt jetzt dunkle Energie. Wie auch immer. Also
gut, ich habe noch eine Frage, du hast ja gesagt, ich habe es auch schon früher schon gehört, ja. Wir sehen ja in die Vergangenheit, wenn wir einen Sternentag, ja. Jetzt denke ich mir auch, fliegt dieses Lichtteilchen ein paar Milliarden Jahre, ne?
Ja.
Gut, wo fliegt das denn hin?
Naja.
Das bleibt ja irgendwo, oder?
Ja, ich meine, der Punkt ist, die Frage ist, wie weit das Bild aber schon mit dem Lichtteilchen zu nehmen ist.
Ja, es muss ja zum Beispiel, also dieses, ein Schnitt, sage ich mal, ne, von dem Lichtstrahl, nämlich einen Schnitt, und dann fliegt man jetzt da 4 Milliarden Jahre, so jetzt da, okay, da bleibt er nicht irgendwo stehen, oder?
Nein, der bleibt nicht irgendwo stehen, das ist schon wichtig, aber du musst dir das eher vorstellen, wie ein Gummiband, das sich immer mehr dehnt. Weil das Licht, ja, okay. Beim Licht ist es eben im Grunde nicht so, dass es jetzt geht da aus und bewegt sich dorthin, sondern es ist eher so, wie wenn ich da einen Gummiband immer mehr. Es bleibt immer mit der Quelle verbunden.
Wohin?
Mit Ende und an, es überspannt dann eigentlich den ganzen Raum, den es durcheilt hat, sozusagen. Und es ist überall dort. Das heißt, es hat den ganzen Raum gleichzeitig, weil aus der Perspektive des Lichtes, wie schaut es aus? Erstens, die Zeit bleibt stehen. Fürs Licht ist der Endpunkt, der Anfangspunkt und der Endpunkt gleichzeitig da. Das heißt, wir sagen, das Licht braucht von der Sonne 8 Minuten zu mir. Das ist unsere Perspektive. Das Licht sagt, ich bin gleichzeitig auf der Sonne und auf der Erde.
Ja, wo habe ich dann die Vergangenheit?
Das Licht gar nicht. Das Licht ist gegenwärtig. Es ist Vergangenheit und jetzt. Zukunft gleich gegenwärtig. Es gibt nur das Jetzt. Und die Entfernung ist für das Licht null.
Ja, was ist denn das Jetzt? das jetzt eigentlich, also die Zeit an sich.
Ja, das ist ja schon.
Ich habe immer das Jetzt im Grunde, nicht? Nur der Gedanke führt mich immer zurück in die Vergangenheit und ich träume von der Zukunft. Ne?
Genau.
Aber wenn ich das mal
die Realität lasse, hat nur die Gegenwart, das ist richtig, ja, ja. Aber wir haben eben, das heißt, also das, was Vergangenheit und Zukunft ist, ist in gewisser Weise gehört in Wahrheit zur Gegenwart dazu. Nur der Unterschied ist, das Licht sozusagen, wenn man so will, oder Wesen, die lichtartig sind, überschauen das. Das heißt, die höheren geistigen Wesen überschauen daher zum Beispiel die ganze große Entwicklungskette. Sie haben sie immer gegenwärtig. Nur aus unserer Perspektive schaut das aus, das war früher, das ist dann später gekommen und das und so weiter. Für höhere geistige Wesenheiten ist das alles gleichzeitig.
Ich wollte vorher schon fragen, wir haben diese Engel, Erzengel und dergleichen eine Vergangenheit. Ein Bewusstsein
der Vergangenheit. Sie haben,
so wie wir jetzt.
Ja, ich meine, sie haben eben die Menschheitsstufe durchgemacht, also das heißt die Ich-Stufe, und das ist eine Stufe, wo sie eben noch nicht das alles überblicken. Sie haben das auch erst gelernt. Also, und wir sind am Anfang, es zu lernen. Ich meine, wenn wir wirklich ein entsprechendes geistiges Bewusstsein haben, wenn es uns nur schon gelingt, statt in der physischen Welt, in der ätherischen aufzuwachen, sind wir bereits frei beweglich in der Zeit. Da gibt es unser Zeiterleben in der Form nicht mehr, dass wir sagen Vergangenheit, Zukunft, sondern sage ich wende meinen Blick und habe alles gegenwärtig. Es hängt nur von mir ab, was ich anschauen will. Das ist genau das, was wir Menschen nach dem Tod erleben, dieses Lebenspanorama etwa 3 Tage nach dem Tod, wo wir unser ganzes Erdenleben gleichzeitig vor Augen haben. Das ist das, was manchmal Menschen, die in Todesnähe kommen, ertrinken sehr gerne, wo dann berichten, das ganze Leben ist von mir wie ein Film abgelaufen. Das ist aber erst die Eintrittsphase, es beginnt dann, dass der ganze, es geht weiter, dass der ganze Film sozusagen gleichzeitig dasteht. Das ist die nächste Stufe. Das ist das, was so schön beim Parsifal von Wagner, der heißt, zum Raum wird hier die Zeit. Ich gehe dann in der Zeit spazieren, ganz problemlos, aber natürlich nicht als physischer Mensch, sondern ätherisch.
Und mit geistigen Augen.
Mit geistigen Augen. Man könnte jetzt genauso fragen, woher weiß der Steiner das alles? Was fantasiert, dass ich das zusammen habe? Nein, in dem Moment, wo ich im Ätherischen bewusst genug bin, kann ich das überschauen. Gleichzeitig. Das ist jetzt dann nur sozusagen eine Frage der Konzentrationsfähigkeit, wie genau ich es wahrnehmen kann. Weil es ist da, es ist nicht vergangen oder es ist nicht woanders, sondern wenn ich im Ätherischen bin, ist das alles zugänglich, gleichzeitig.
Wenn ich mich dorthin konzentriere in meinem Bewusstsein,
ja, oder? Ja, das ist die Kunst da, das ist die Schwierigkeit da. Das ist die große Schwierigkeit. Also, da müssen wir halt einfach lernen, ein bisschen loszulassen von unseren alltäglich gewohnten Begriffen oder von unserer alltäglich erlebten Welt, die halt eben räumlich ist und wo das Zeitliche so scheinbar diesen linearen Verlauf hat. Und wo man sagt, ich stehe jetzt hier, das andere hinter mir ist schon weg, die Vergangenheit, die Zukunft ist noch nicht da. Im Ätherischen schaut das ganz anders aus. Und vor allem ist im Ätherischen natürlich eben auch potenziell die ganze Zukunft drinnen, in dem Sinne aber, dass alle Möglichkeiten drinnen sind der Zukunft. Also die ganze Vielfalt sozusagen ist drinnen, die macht gerade das Lebendige der Ätherwelt aus. Und was wir als Vergangenheit bezeichnen, ist das, was ins Physische abgestorben ist und daher unverrückbar geworden ist. Weil in dem Moment, was aus dem Ätherischen herausstirbt ins Physische, ändert es sich nicht mehr. Dann ist es tot. Es entwickelt sich nicht mehr lebendig. Weil alles im Ätherischen ist lebendige Entwicklung. Das heißt, die Zukunft ist, gibt uns sozusagen eher ein Gespür für das, was ätherisch ist, als die Vergangenheit. Weil die Vergangenheit ist das Totgewordene. Und im Ätherischen gibt es sozusagen eigentlich nur Zukunft in Wahrheit, immer was Bewegliches zwischen allen Möglichkeiten.
Außer man macht sich Bilder von der Vergangenheit, lebendige Bilder, verändert die Vergangenheit, dann wird sie auch lebendig.
Ja.
Man baut die eigene Vergangenheit.
In gewisser Weise ja. Ja, ja, eh. Ich meine, nur was man nicht mehr ändern kann, ist das physisch als solches physisch geworden. Das kann man dann ja, später mal auflösen als Ganzes. Aber
du sprichst dann jetzt vom formal materiellen.
Ja.
Wenn ja. du sagst,
genau.
aus dem ätherischen
ja,
herausgefallen.
Genau. Genau. Also nur dadurch gibt es eben auch diesen Zeitbegriff, wie wir ihn kennen. Dadurch trennt sich das, weil sozusagen die Gegenwart ist immer der Moment, wo etwas stirbt. Und die Vergangenheit ist das bereits ins Physische Gestorbene und die Zukunft ist das, wo noch alle Möglichkeiten des Ätherischen offen sind.
Und ja, da gibt es Schicksal dann.
Ja, ja. Ja, natürlich. Ich meine, das Ganze.
Hinein in die Möglichkeit.
Das Ganze trägt aber natürlich auch wesentlich dazu bei, dass wir hier unser Ich in voller Freiheit entwickeln können. Ich glaube, dass wir da hineinsterben dürfen. Ja. Weil es keine der anderen Hierarchien stirbt bis ins Erdelement hinein. Jetzt wäre Ausnahme Christus, das ist jetzt ein besonderes Thema, aber es geht keine der Hierarchien über uns, also Archangeloi und schon gar nicht, die noch darüber sind, bis ins feste Erdelement wirklich hinein. Dass er sich in dem inkarniert. Die Angeloi, die Engel gehen noch bis zum Wasserelement irgendwo. Aber auch natürlich nicht in einer geschlossenen körperlichen Gestalt, aber sie wirken im wässrigen Element.
Und das ist ja schon so viel gestaltet.
Das ist schon so viel gestaltet.
Als Dampf, als Tropfen,
richtig.
Als See, als Meer, als Auflösung,
das
als
ist
Kristalle.
Ja, ja. Und wobei zu einem und demselben Engel jetzt verschiedenste Wassergebiete gehören können. Also es ist nicht einmal ein geschlossener Bereich oder so. Das kann über die ganze Erde verteilt sein. Und indem er sich manifestiert, inkarniert, kann man gar nicht wirklich sagen. Also, das heißt, wir dürfen nicht in die anderen Wesenheiten unser Bild von einem unser Menschenbild so hineintragen. Auch wenn man jetzt Engel in der Imagination als menschenähnliche Gestalt sehen kann, ist das nur eine Form, in der man sich dem Engel nähern kann. Das ist halt die Form, die jetzt uns besonders anspricht. Aber das ist die, in der er erscheint wegen uns. Oder wir ihn so sehen, weil wir so sind, sagen wir mal so. Weil jede Erscheinung ist in gewisser Weise ein Bild. Und das ist nicht unverrückbar, nicht unveränderbar. Es ist ein richtiges Bild, aber nicht das einzig Mögliche, sagen wir mal so. Genauso wie wir die Welt, den Tisch in einer bestimmten Weise sehen, wenn irgendein anderes Wesen, sei es nur ein Tier oder was kommt, es sieht ihn anders. Hat andere Sinnesorgane, andere Möglichkeiten, schafft sie aber trotzdem auch ein richtiges Bild in dem Sinn, dass es auch irgendwie damit umgehen kann. Ja,
schon wieder
aber wenn wir sagen, der Tisch ist so wie er ist, so wie wir ihn sehen, dann würde das nicht stimmen. Das ist eine Möglichkeit, ihn zu sehen.
Jeder von uns fünf sieht ihn anders.
Schwer. Das sowieso schon, fängt schon an, richtig.
Ja. Gut, das ist ja dann eben schon auch mehr, weil. Menschen machen auf mich einen Eindruck, und ich sage, so finde ich diesen Menschen.
Ja.
Ein anderer sagt das Gegenteil, und der ist ja ganz
richtig. Anders. Richtig, richtig. Ja, ja, das, also das Sehen, das Wahrnehmen, das Bewusstwerden ist immer ein aktiver Prozess. Also gerade die Sinneswahrnehmung ist ein
ganz, ganz aktiver Prozess und ist nicht nur ein passives Aufnehmen von etwas Fertigem, sondern eigentlich müssen wir das Bild erst uns bauen. Und das hängt auch sehr stark davon ab, von unserer geistigen Kapazität, von unserer geistigen Richtung, in die wir gehen. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr abstrakter Verstandesmensch bin, sehe ich die Welt anders, als wenn ich Maler zum Beispiel bin, der sehr stark im Gefühl leben kann und der sieht andere Dinge. Ich habe das letztens erzählt, du warst nicht dabei beim Seminar, da über die grundlegenden Werke. Ich habe ein Seminar gehabt vor Jahren schon über Goethes Farbenlehre. Und da habe ich auch Physiker, also eben Lehrer in der Schule, die halt ausgebildete Physiker waren, und ich zeige ihnen halt die Phänomene der Farbenlehre und erzähle dann also halt, dass das mit der Lichtbrechung halt so eine Sache ist, dass Lichtbrechung heißt also, dass die verschiedenen Farben in verschiedenen Winkeln durchs Prisma abgelenkt werden. Und tatsächlich, wenn man durch ein Prisma durchschaut und da verschiedene farbige Streifen hat, scheinen die verschoben gegeneinander. Wenn man aber genau durchschaut, sieht man, dass das nicht stimmt. Sondern es bleiben alle auf gleicher Höhe, nur bilden sich an den Grenzen. Also wenn ich jetzt, weiß ich, blaue, rote, grüne Streifen auf einem weißen Grund habe, gibt es ja dann immer eine Grenze, was ins Weiße übergeht. Dort bilden sich durch das Prisma Farbsäume. Und wenn ich diese Farbsäume auch berücksichtige, dann bleiben wirklich alle auf der gleichen Höhe. Jetzt können die Farbsäume so sein, dass das ein ganz zartes Gelb ist, das verschwindet mit dem Hintergrund und dadurch scheint dann der Rest nach unten gerutscht, weil das oben sehe ich gar nicht. Wenn ich genau hinschaue, sehe ich es aber. Ich habe ein Wochenende gebraucht, dass ich sie dazu gebracht habe, anzuerkennen, dass das Phänomen sichtbar da ist. Man glaubt es nicht. Man glaubt es nicht.
Nein, das glaubt man nicht. Aber sag mir mal bitte, diese Verschiebung, ich habe die noch nie gesehen. Bei mir ist das immer alles eins. Das ist immer so.
Ja. Ja.
Das höre ich jetzt.
Das, naja, na, wenn man grob schaut, wenn man also die Farbsäume an den Rändern nicht betrachtet, dann verschieben sie sich wirklich. Und schaut das also so unterschiedlich aus. Und das Grün ist irgendwo in der Mitte. Nur, es sind eben dann, zeichne es jetzt weiß, es sind aber eben da jetzt oben, das ist ein bisschen so, es sind da noch Farbsäume drauf. Und da irgendwas drüber, was es verdeckt. Und so weiter. Also diese Farbsäume sind nur da schräg.
Und das sehen die meisten.
Und das sehen die meisten nicht, sondern sie sehen dann nur, weil da das andere schon. Und
das
sehen dadurch, das sehen sie nur die Dinge. Und das fällt ihnen nicht auf. Es wird ausgeblendet, weil man sieht nur, was man erwartet. Außer man trainiert sich extra darauf, einmal die Erwartung zurückzustellen. Das ist aber schwer. Weil mit nur zu sagen, ich will es jetzt nicht sehen, ich will nicht nachdenken, darüber das erreicht nicht. Das sitzt bis in den Sehvorgang drinnen. Wenn ich weiß, es wird gebrochen und verschoben, dann sehe ich das auch. Und das, wenn man es genug trainiert hat, sieht man es so hartnäckig, dass man Mühe hat zu akzeptieren, das ist dort. Da muss man das dazu decken, irgendwo oder so die Hälfte, dass jetzt nur konzentrieren können auf das und dann sagen, ja, irgendwas ahne ich da schon.
Und du sagtest, du hast ein Wochenende lang gebraucht, um ihn sichtbar zu machen.
Ja,
dass das eine optische Täuschung ist, was sie sich da
ja, genau, sehen. Genau. Ja.
Unglaublich.
Das ist unglaublich. Ja, aber solche Phänomene gibt es. Es gibt ja dieses Phänomen der sogenannten seelischen Blindheit. Das kann in wenigen Fällen ganz extrem sein. Es kann ein Mensch stockblind werden durch einen Schock oder sowas. Bei völlig gesunden Sinnen, bei völlig gesunden Nervensystem, die Seele verweigert einfach zu sehen. Sie will die Welt nicht mehr sehen. Und der ist blind und das ist fast nicht zu heilen. Das ist immens schwer. Weil physisch kannst du überhaupt nichts machen, weil eh alles in Ordnung ist. Und seelisch wissen sie schon gar nicht, was sie tun sollen. Ich mache halt dann irgendwelche psychoanalytischen Sitzungen oder so, aber das ist sehr langwierig. Was öfter vorkommt, was dann ganz kurios ist, dass Menschen einzelne Gegenstände oder Tiere, zum Beispiel jemand, das als Kind von einem Hund gebissen worden, der sieht keine Hunde mehr. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Er geht durch die Stadt, da kommt dann mit 5 Hunden und er sieht die Hunde nicht. Ich meine, er weicht aus trotzdem alles, aber wenn sie dann fragt, wie haben denn die Hunde, welche Hunde, wo? Ich habe keine gesehen. Er blendet sie aus seinem Bewusstsein aus. Und er hat es nicht unter Kontrolle, das Aus- oder Einblenden. Das ist
das will er nicht auch tun.
Ja, im Prinzip ja. Weil zum Beispiel, wenn ich bei Menschen den Elternleib beobachten will, muss ich, wie Steiner immer wieder sagt, den physischen Leib absuggerieren. Das heißt, ich muss mich so konzentrieren können, dass ich den physischen Leib, obwohl du jetzt vor mir stehst, nicht sehe. Und dann sehe ich den Elternleib. Ganz einfach eigentlich. Im Prinzip. Also, das... Und überhaupt ist der Sehprozess, also, oder überhaupt jeder Wahrnehmungsprozess, hängt also wirklich stark davon ab, wie wir ihn erlernt haben. Diesen Sehprozess, Hörprozess, davon hängt sehr stark ab, was wir wirklich wahrnehmen können oder nicht.
Wofür meinst du jetzt, also du sagtest,
ja,
wie wir ihn erlernt haben?
Ja, wir können ihn schon weiter.
Und zum Erlernen gehören ja zwei Sachen. Ich nehme etwas wahr und frage wie irgendwie einen Erwachsenen,
ja,
der stampft dann in mich rein, das ist so und so.
Genau,
das
ist eine Welt, ja, ja.
Was. Meinst du diesen Aspekt?
Der Aspekt ist das Problem, ja. Genau. Der Aspekt ist das Problem. Das
an praktische Gründe. Wir sehen ja alles verkehrt am Kopf stehen.
Ja.
Also wenn ich das richtig jetzt da wahrnehmen würde, würdest du am Kopf stehen.
Genau.
Aber aus praktischen Gründen, ja, stelle die auf die Füße.
So ist es. Hat man ja eh schon gemacht, also solche Experimente mit einer Umkehrbrille. Mit einer Umkehrbrille steht man jetzt wirklich plötzlich, stehen alle am Kopf. Nach 2 Tagen spätestens sieht man wieder alles ganz normal, trotz Umkehrbrille. Wenn man sich dann daran gewöhnt hat, ja, das seelisch wieder umzudrehen. Wenn ich dann die Brille abnehme, dann steht wieder alles am Kopf.
Jetzt wird's interessant, ja, dann siehst du das echt.
Du, und das auf dem Kopf stehen, ist das auch so eine intellektuelle Prägung?
Ja. Ja,
na, praktisch. Also es ist so, dass ja das Bild auf der Netzhaut steht tatsächlich am Kopf. Also,
aber das sehe ich ja nicht.
Das sehe ich nicht, nein. Aber die Wahrnehmung hängt ja damit zusammen, dass also der Ätherleib bzw. der Astralleib dann das ergreift, was sich da drinnen im Auge abspielt, was bewirkt ist durch die Außenwelt. Also das heißt, der Ätherleib und Astralleib nehmen zunächst wirklich das verkehrte Bild auf. Und wir drehen es seelisch um.
Und diese ganzen Vorgänge,
ja,
die wissen wir nicht.
Die werden uns nicht bewusst, nein, die werden uns nicht bewusst. Die werden uns erst bewusst, wenn ich den Prozess störe, zum Beispiel durch so eine Umkehrbrille oder so. Dann ist es.
Wo kriegt man so eine Umkehrbrille?
Müssen wir bei einer besseren Optiker fahren.
Ja, aber
da sieht man ja umgekehrt. Ja, geht auch richtig.
Ja, stimmt.
Ja, ja.
Deshalb sehen die Frauen, die in die Kristallkugel hineinschauen, dann die Zukunft.
Gut.
In der Vergangenheit
umdrehen. Mir kommt jetzt irgendwas verkehrt vor. Was sage ich jetzt nicht? Gut. Ja. Ja, was wir jetzt noch andeuten wollen und was der eigentliche Kern ist, im Inneren dieses ganzen Gebietes.
Ja, entschuldige, ich meine, das auf dem Kopf stehen, ja.
Ja.
Im Grunde, wenn ich mich ins Spiel sehe. Naja, stehe ich jetzt selbst auf dem Kopf? Stehen wir jetzt alle auf dem Kopf? Muss ich eigentlich selbst auch auf dem Kopf stehen?
Naja, das Bild, das wir von uns haben, steht auf dem Kopf. Also das Bild, das im Auge entworfen wird. Weil das Auge wirkt im Grunde wie eine Kamera obscura.
Also das ist...
Okay,
das Camera Obscura ist im Prinzip eine Kiste mit einem kleinen Lückerl und wenn da draußen, weiß ich nicht, die Kerze flackert. Und das kann man wirklich so ganz physikalisch zeichnen. Da ist es auch gerechtfertigt, weil die Sinne funktionieren eben so. Und das erzeugt da drinnen ein kleines Bild, das am Kopf steht. Und das Bild wird eigentlich ergriffen, also, oder der damit verbundene physikalisch-chemische Prozess wird ergriffen vom Ätherleib, vom Astralleib, und der hantiert jetzt einmal mit dem Bild im Grunde. Und das steht am Kopf. Also das heißt, wenn ich mal nur, wir korrigieren es halt, das haben wir gelernt von klein auf, das zu korrigieren, dann kommt man besser zurecht, weil wir es verbinden nämlich mit anderen Sinneserlebnissen, wie zum Beispiel Gleichgewichtssinn, also Sinn für die Schwere und das Erlebnis, dass wir selber, wenn wir mit den Füßen sind, unten sind, also das heißt, ein Mensch, der die Füße oben hat, passt irgendwie und der dreht es um. Das lernen wir als Kind schon. Also in den ersten 3 Lebensjahren lernen wir das, ohne dass es uns wer sagt, weil da verstehen wir es noch gar nicht so richtig, was sie uns sagen. Das lernen wir von selber, durch die Erfahrung, weil wir lernen eben die verschiedenen Sinneseindrücke miteinander zu verbinden. Das ist ja das Spannende, das Tolle, was das Kind in den ersten 3 Lebensjahren alles macht. Das ist, da wird wahrscheinlich Jahrzehnte Universitätsbildung nicht reichen dafür. Und das Kind macht das aber ganz praktisch. Und erwirbt sich das und kommt zurecht damit. Und also, ich glaube, die Sinnestätigkeit, da lernt man in den ersten 3 Jahren so unheimlich viel. Und wir lernen in Wahrheit auch das, was dann die Grundlage des Denkens wird, weil wir bilden das Gehirn entsprechend aus, wenn das alles genügend passiert ist, kommt der große Moment, wo uns unser eigenes Denken bewusst wird. Und das ist der Moment, wo wir dann zu uns sagen, so, was anderes als die Umgebung, erstaunlich, ganz erstaunlich. Das ist ein gewaltiger Moment im Grunde. Also wenn man das bewusst, so wirklich voll bewusst erlebt hat, vergisst man das nie mehr. Das vergisst man nie mehr.
Schon die 3-Jährigen sind heute soweit. Das ist unglaublich.
Nein, es ist eh so, im 3. Lebensjahr ungefähr ist passiert. Das ist bei manchen ein bisschen früher, bei manchen ein bisschen später. Bei nicht allen ist es so intensiv, dass sie sich daran erinnern können. Das ist unterschiedlich. An das, was davor liegt, auf jeden Fall kann man sich im Normalfall so ohne intensive geistige Schulung nicht erinnern. Das ist der Moment, bis zu dem man sagt, aha, da war ich das erste Mal wach dabei. Und das merkt man sich. Dann sind wieder Lücken dazwischen und dann kommen immer wieder so Momente, bis man sich daran gewöhnt, ich bin dabei irgendwo. Das sind nämlich die Dinge, an die man sich dann erinnern kann im Sinne des verstandesmäßigen Gedächtnisses. Mhm. Also das, wo wir abtöten, wo wir gesagt haben, wo die Abtötung stattfindet. Das Kind hat das vorher zunächst einmal noch gar nicht, dieses Abtötende. Daher nimmt es aber auch alles auf und tut sofort Umwandlung in Körperbildung, sogar bis hinein in die Körperbildung. Das geht so weit, dass Adoptivkinder ihren Adoptiveltern ähnlich sehen, weil sie einfach die Gesichtsgrimassen nachmachen. Und der Papa ist halt jetzt besonders faszinierend und auf einmal schaut er den Papa ähnlich, eine Zeit lang. Oder der Mama, je nachdem. Und es ist keine genetische Verwandtschaft da. Hat man ganz deutlich untersucht, die Ähnlichkeit zwischen Adoptivkindern und leiblichen Kindern ist genau gleich stark ausgeprägt. Es gibt keinen Unterschied. Das hat mit der Genetik überhaupt nichts zu tun. Vielleicht die Ohrform und manche typische Sachen, die stark genetisch veranlagt sind, aber sonst nicht. Und teilweise auch bis in die Gestalt hinein. Weil die Bewegung, das macht alles was aus. An dem orientiert sich das Kind unheimlich. Also da sich ein bisschen bewusster hineinzufühlen, ist eine ganz spannende Sache. Ist für den Waldorfpädagogen eigentlich immens wichtig, sich da hineinzuversetzen in den Zustand. Weil da finde ich dann auch die Möglichkeit, da sehe ich, wo diese Verhärtungen dann stattfinden, wo man glaubt, man kann die Welt nicht mehr so oder so sehen und wir kennen gar nichts anderes mehr. Und weil wir nicht mehr mitkriegen, dass wir das eigentlich in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten Umgebung, auch in einem bestimmten Kulturkreis, bei bestimmten Eltern erlernt haben in dem Umfeld, auch wenn sie es uns nicht direkt aufgezwungen haben, aber allein, dass sie da sind, hat schon Einfluss auf uns. Und das prägt uns in einer bestimmten Richtung. Und nur, wenn man genügend Bewusstsein entwickelt, kann man schon daran arbeiten. Und das ausdehnen und verschieben. Es ist also kein Schicksal, das das ganze Leben fest verfolgen muss. Man kann ein bisschen zumindest arbeiten daran. Es ist wahnsinnig schwer. Aber den Physikern ist dann auch gelungen, das zu sehen und zu akzeptieren, das Phänomen ist da. Und sie dürfen ja ihres auch behalten, wenn sie nur das sehen, dann stimmt das auch. Und für die Praxis ist das brauchbar, gut, soll sein. Aber sie haben dann das gelernt, das zu sehen. Und das war eigentlich das schönste und wichtigste Ergebnis des Ganzen. Ich meine, ich war überrascht, dass sie es einfach nicht sehen, aber ich dachte, wollen sie mir auf die Schaufel nehmen oder was ist jetzt los? Aber sie haben es einfach nicht gesehen, man blendet es aus. Und gerade heute durch unseren sehr abstrakten Verstand, der darauf gedrillt ist, alles Unnötige hinauszuwerfen, haben wir überhaupt eine sehr begrenzte Wahrnehmung, die sich nur auf einzelne Merkmale konzentriert und der Rest wird ausgeblendet.
Und daraus kommt dann diese philosophische Richtung, die sagt, die Welt ist meine Vorstellung.
Ja, genau. Genau, so ist es. Also, stimmt, also dadurch ist in der Philosophie dann überhaupt viel aufgekommen, das ist ganz typisch, so im 18., 19. Jahrhundert immer stärker, dass schon Einzelne gemerkt haben, wie sehr wir daran beteiligt sind, und jetzt glaubt man kommt überhaupt nicht mehr an die Wirklichkeit heran. Das geht dann wieder zu weit. Aber was richtig und positiv daran ist, aufmerksam zu werden, dass wir sehr wohl daran beteiligt sind, wie wir uns das Bild von der Welt formen. Aber gerade wenn wir das erkennen, dass wir da mitformen, dann haben wir auch die Möglichkeit, an die Wirklichkeit heranzukommen. Dann sehen wir, wie wir sie sozusagen manipulieren und uns zurechtbiegen und können auch lernen, uns zurückzuziehen davon. Und dann in reiner Form das hinzunehmen, was wirklich da ist. Also das, wie weit wir uns da einmischen, hängt eben von uns ab, und wir mischen uns teilweise viel zu sehr ein, zu einseitig ein. Das ist das Problem, das ist der Unterschied zwischen goetheanistischer Naturwissenschaft beispielsweise und dem, was heute getrieben wird. Wobei ich gar nicht schimpfen will, ich bin auch Naturwissenschaftler, muss mich zwangsläufig auch nach den heutigen Dingen irgendwo richten. Das hat schon was für sich, weil es einen sehr engen Bereich sehr präzise herausarbeitet. Alles das, was messbar, zählbar, mathematisch behandelbar ist, das wird herausoperiert sozusagen. Und daraus entsteht ein Riesenkosmos von Naturgesetzen und so weiter. Aber es ist ein ganz enger Ausschnitt. Solange man sich dessen bewusst ist, ist es ganz okay. Und solange ich nicht glaube, damit habe ich alles. Also wenn ich sage, gut, bewundernswert, wie präzise ihr da geworden seid, das will ich jetzt auf anderen Gebieten auch werden. Weil da soll ich dann auch nicht nur hineinträumen, sondern Wissenschaft heißt eben schon präzise die Zusammenhänge, das heißt ganz voll bewusst erfassen. Aber dann müssen sie eben nicht nur immer in dem engen Kanal drinnen sein, der heute der gebräuchlichste ist. Und das verstärkt sich natürlich dadurch, man hat schon 100.000 mathematische Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren, na, und die nehme ich doch her und wende es überall an, wo es noch irgendwie geht. Daher habe ich dieselben Gleichungen für alles Mögliche im Grund. Ein bisschen modifiziert, aber sie bewähren sich. Der Haken ist eben, sie sondern einen engen Bereich nur aus. Für den stimmen sie und für den Rest nicht. Gut,
Für die Unterwelt glaube ich eine Weichzeite nimmer aus, weil das ist das ganz große Gebiet. Das ist versprochen auf das nächste Mal, dass wir dort anfangen, weil das ist jetzt das Wichtige, was uns betrifft. Nämlich Unterwelt heißt, was passiert auch mit dem innersten Kern, der sich immer mehr verdichtet. Dort entsteht nämlich der Bereich, wo wir es nicht mehr mit dem irdischen, eigentlich irdischen zu tun haben, sondern mit den unterirdischen, untersinnlichen Kräften, die auch dann der Wirkungsbereich der Widersacherkräfte sind. Also vor allem der arimanischen und asurischen Widersacherkräfte. Die luziferischen hängen mehr mit dem Umkreis zusammen, beziehungsweise noch mit den obersten Schichten dieser Geschichte. Aber das werden wir uns, denke ich, das nächste Mal intensiver anschauen und werden dann auch Beziehung nehmen, also zu dem, was der Dante schildert, wenn wir uns ja mit dem beschäftigen, mit der göttlichen Komödie, und sehen werden, wie treffend das dort geschildert ist, obwohl er auch von dem okkulten Hintergrund, so wie ein Steiner schildert, wieder gar keine Ahnung hat. Aber er hat Bilder. Er hat Bilder dafür und die Bilder stimmen interessanterweise. Die stimmen sehr interessant, also zum Beispiel diese Aufsplitterung da im achten Höllenkreis, wo das in 10 Gräben aufgespalten ist. Das ist die Schicht, die Steiner den sogenannten Zersplitterer nennt. Das ist also ganz interessant, weil dort plötzlich sowieso das erste Höllenkreis, zweiter, dritter geht alles gemütlich, auf einmal achter Höllenkreis brennt. Der ist in 10 Gräben aufgespalten, da verliert man schon fast die Übersicht, was da los ist. Was passiert da plötzlich? Das hat tiefere Zusammenhänge. Und das zeigt, dass die Bilder ganz genau stimmen, also dass das nicht nur ein Fantasieprodukt beim Dante ist, sondern dass er richtig geschaut hat, auch wenn er nicht immer weiß, warum das so ist. Aber das macht nichts, er hat richtig geschaut. In diesem Sinn, das nächste Mal. Danke.
Danke.